zur Debatte. Dokumentierte Vielfalt hören. Der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.
Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Dr. Schilling, für die sehr freundliche Begrüßung. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, einmal mehr hier bei Ihnen sein zu dürfen und heute mit Ihnen diese Offiziersakademie zu bestreiten. Wenn ich als Wehrmedizinethiker heute zu Ihnen über beziehungsethische Perspektiven in Gesellschaft, Kirche und Bundeswehr spreche, dann mag dies auf den ersten Blick verwunderlich erscheinen. Tatsächlich habe ich mich nicht leicht getan, als die katholische Militärseelsorge mit dem Wunsch an mich herantrat, eine Offiziersakademie zu Fragen der sexuellen Vielfalt und ihrer beziehungsethischen Ausgestaltung zu bestreiten. Auch wenn ich im Rahmen meines Habilitationsprojektes in katholischer Moraltheologie unlängst mit Kerstin Schlögel-Flierl aus Augsburg einen Aufsatz über relationale sexuelle Selbstbestimmung veröffentlicht habe, erschienen mir doch andere Kolleginnen und Kollegen auf den ersten Blick geeigneter, zu entsprechenden Fragen vorzutragen. Darf sich ein Medizinethiker zu entsprechenden Fragen äußern? Oder muss er es sogar? Diese Überlegung fungierte bei meiner Vorbereitung auf den heutigen Nachmittag als Schlüsselfrage, die mir sehr schnell einige zentrale Texte der Medizinethik in Erinnerung ruft, die eine bejahende Antwort nahelegten. Beispielhaft möchte ich in diesem Zusammenhang auf das Genfer Ärztegelöbnis verweisen, dass Fragen der sexuellen Identität und Orientierung in den größeren Kontext einer Antidiskriminierungsverpflichtung verortet. Da heißt es: Ich werde nicht zulassen, dass Erwägungen von Alter, Krankheit oder Behinderung, Glaube, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, politischer Zugehörigkeit, Rasse, sexueller Orientierung, sozialer Stellung oder jeglicher anderer Faktoren zwischen meine Pflichten und meine Patientin oder meinen Patienten treten. Im Laufe seiner Geschichte wurde dieser bedeutsame medizinethische Referenztext immer wieder fortgeschrieben. Mit der Aufnahme der Aspekte Geschlecht, das englische Original spricht hier differenzierender von Gender, und sexueller Orientierung, im Englischen Sexual Orientation, war die Frage nach sexueller Vielfalt und deren beziehungsethischer Ausgestaltung spätestens im medizinethischen Diskurs angekommen. Auch der zentrale Referenztext zu medizinethischen Fragen im militärischen Kontext, die 2014 von der World Medical Association und anderen verabschiedeten Ethical Principles of Healthcare in Times of Armed Conflict and Other Emergencies, nimmt hierauf indirekt Bezug. Und auch das habe ich Ihnen einmal mitgebracht, diese wichtige Stelle. Und dort heißt es: The primary task of healthcare personnel is to preserve human physical and mental health and to alleviate suffering. They shall provide the necessary care with humanity while respecting the dignity of the person concerned with no discrimination of any kind, whether in times of peace or of armed conflict and other emergencies. Darüber hinaus weist dieser Text auf die Relevanz weiterer rechtlicher und ethischer Vorgaben hin. Es heißt dort: Healthcare personnel shall at all times act in accordance with relevant international and national law, ethical principles of healthcare and their conscience. Diese allgemein gehaltene Formulierung schließt selbstverständlich die entsprechenden Vorgaben zu Gender und Beziehung mit ein, wie sie sich zum Beispiel in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, der Charta der Grundrechte der Europäischen Union oder aber auch im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland widerspiegeln, um nur einige wenige Texte zu nennen. Dass Fragen der sexuellen Vielfalt und deren beziehungsethische Ausgestaltung auch im Alltag der Bundeswehr eine wichtige Rolle spielen, lässt sich beispielsweise an der Tatsache bemessen, dass es seit 2019 einen eigenen Leitfaden zum Umgang mit transgeschlechtlichen Menschen gibt. Auch gibt es seit 2022 einen Wegweiser für den truppenärztlichen Dienst für geschlechtsangleichende medizinische Maßnahmen bei Transsexualismus. Und darüber hinaus verfügt der Sanitätsdienst seit wenigen Wochen, wir haben es einleitend schon gehört, über eine eigene Ansprechstelle für Transgender-Angelegenheiten. Und ich freue mich sehr, dass die Transgender-Beauftragte Frau Stabshauptmann Claudia Schalling heute zu uns nach München gekommen ist. In Ergänzung zu den wichtigen Dienstposten der Gleichstellungsbeauftragten wird hier Vielfalt im Dienstalltag des Sanitätsdienstes der Bundeswehr in besonderer Weise sichtbar. Und ich bin mir sicher, dass neben allgemeindienstlichen auch konkret sanitätsdienstliche und darunter auch wehrmedizinethische Fragen die Dienstposteninhaberin beschäftigen werden. Dass sich auch die katholische Militärseelsorge dieses wichtigen Themas annimmt, ist sicherlich kein Zufall. Noch vor wenigen Jahren wäre eine Veranstaltung zu Fragen der sexuellen Vielfalt und ihrer beziehungsethischen Bedeutung in einem Rahmen wie dem heutigen eher, schwierig gewesen. Glücklicherweise ändern sich die Zeiten. Wenn auch festgehalten werden muss, dass der hier zugrunde liegende kirchliche Entwicklungsprozess nicht Ausdruck einer souveränen amtskirchlichen Entscheidung war, sondern vielmehr im Zuge des Missbrauchsskandals und der Erkenntnis der MHG-Studie in Deutschland unumgänglich wurde. Die im Rahmen des Reformprozesses Synodaler Weg von der Kirche in Deutschland angegangenen Fragen trugen in entscheidendem Maße dem Umstand Rechnung, dass sich die überkommene kirchliche Sexualmoral mit den Erkenntnissen der modernen Natur- und Humanwissenschaften nicht nur als widersprüchlich, sondern in Teilen als unvereinbar erwies. Darüber hinaus wollte man nach Wegen suchen, um den Glaubwürdigkeitsverlust der katholischen Kirche insbesondere auf dem Gebiet der Sexualmoral konstruktiv zu begegnen. Dass wir heute Nachmittag versuchen, uns dem Thema im Rahmen einer Offiziersakademie anzunähern, ist nach meinem Dafürhalten ein kleiner, aber wichtiger Beitrag, wenn es darum geht, eine allgemeine Achtsamkeit für den dienstlichen Umgang hiermit zu generieren. Dabei kann ich in meinem Impulsreferat natürlich nur einen oberflächlichen Orientierungsversuch unternehmen, aber hoffentlich zum Weiterdenken anregen. Was machen wir in den nächsten nicht mehr ganz 45 Minuten? Nach diesen einleitenden Worten möchte ich mit Ihnen zunächst auf einige zentrale Begriffe schauen, die in den entsprechenden Diskursen eine wichtige Rolle spielen. Und im Anschluss werde ich auf die gesellschaftliche und militärische Perspektive zu sprechen kommen, bevor wir uns die kirchliche Perspektive etwas genauer anschauen. Im Hinblick auf eine wertschätzende Vielfalt menschlicher Sexualität und ihrer beziehungsethischen Ausgestaltung hat der Reformprozess des Synodalen Weges wichtige Impulse geliefert, die ich für die gesamtgesellschaftliche Debatte, nicht nur für die kirchliche Debatte, sondern für die gesamtgesellschaftliche Debatte höchst beachtenswert finde. Einige zentrale Sichtweisen, die hieraus hervorgehen, möchte ich Ihnen vorstellen, bevor ich dann abschließend die zentralen Punkte noch einmal für Sie zusammenfasse. Fangen wir an. Beziehungsethische Dimensionen. Der Mensch lebt nicht sich selbst allein. Der Mensch lebt nicht sich selbst allein. Von Beginn unserer Existenz an sind wir Menschen Beziehungswesen, angewiesen auf die Nähe zu anderen, die es Zeit unseres Lebens auszugestalten gilt. So gesehen können wir das Leben als ein Beziehungsprojekt bezeichnen und beschreiben. Beziehungen gehören zu uns und unserem Leben dazu. Sie kennzeichnen in erheblichem Umfang das, was die Anthropologie, also die Lehre vom Menschen, als Conditio Humana bezeichnet. Das heißt, die charakteristische Verfasstheit, ohne die ein Leben, das die Bezeichnung menschlich verdient, nicht möglich ist. Und tatsächlich ist es ein spannendes Unterfangen, das eigene oder anderes Leben einmal unter diesem Gesichtspunkt in den Blick zu nehmen. Ich bin überzeugt, dass solch eine biografische Arbeit mit dem Ziel, das Leben als ein relationales Leben, das heißt als ein Leben in Beziehung zu analysieren, vielfältige Erkenntnisse bereithielte. Vielleicht versuchen Sie das mal für Ihr eigenes Leben. Das, die Geschichte Ihres Lebens unter diesem Gesichtspunkt, ja, Beziehung anzuschauen, das hält ganz, ganz viel an wichtigen und spannenden Eindrücken für uns bereit. Wir können das tun unter verschiedenen Aspekten, unter vielfältigen Gesichtspunkten, beispielsweise medizinisch, psychologisch, soziologisch, philosophisch, theologisch, anthropologisch und ethisch, um nur ein paar zu nennen. Für uns und unser Leben prägend ist sicherlich die Erfahrung von Beziehung in der eigenen Ursprungsfamilie. Dieses Erfahren der eigenen Ursprungsfamilie lässt sich bereits als ein Beziehungsgeflecht beschreiben. Da ist zum Beispiel meine Beziehung zu den Eltern und Geschwistern, aber auch die Beziehung der Eltern untereinander, die es erlauben, von Beginn an die eigene Existenz als eine relationale Existenz zu begreifen. Aber auch die Beziehung zu Freundinnen und Freunden, Mitschülerinnen und Mitschülern, Lehrerinnen und Lehrern, Kolleginnen und Kollegen, Kameradinnen und Kameraden haben einen uns und unser Verständnis von Beziehung prägenden und bisweilen auch herausfordernden Charakter. Einen besonderen Stellenwert haben darüber hinaus natürlich die Beziehungen zu Partnerinnen und Partnern, die nicht zuletzt in ihrer sexuellen Dimension ihren ureigenen Ausdruck finden. Und im Falle einer möglichen Elternschaft eröffnet die besondere Beziehung zu den eigenen oder auch zu angenommenen Kindern ein abermals vertieftes Erleben von Beziehung, durch das sich der hier skizzierte Kreis wieder schließt. Parallel zu einer Weitung traditioneller Vorstellungen von Partnerschaft, Ehe und Familie in den letzten Jahrzehnten kam es zu einer differenzierenderen Inblicknahme der gesellschaftlichen Dimension von Menschen und der dieser Ausdruck verleihenden Beziehungen. Die gleichgeschlechtliche Beziehungen zwischen Partnerinnen und Partnern stellen, das sei bereits an dieser Stelle mit allem Nachdruck gesagt, aus meiner Sicht keinesfalls eine Gefährdung der traditionellen Ehe und Familie dar, sondern vielmehr eine unsere Gesellschaft insgesamt bereichernde und ethisch zu würdigende Instanz. Um hier ein klein wenig klarer zu sehen und sich das nötige Handwerkszeug zur Teilnahme an den gesellschaftlichen Diskursen zu erarbeiten, möchte ich im Folgenden kurz und keinesfalls umfassend mit Ihnen auf einige zentrale Begriffe des Diskurses schauen. Gerade die Kritikerinnen und Kritiker der aktuellen Weitung des Verständnisses von sexueller Vielfalt und deren beziehungsethische Ausgestaltung lassen oftmals eine terminologisch fundierte Herangehensweise vermissen. Unter der Überschrift Genderkritik wird hier nicht selten in erschreckender Unkenntnis philosophischer Theorien und ihrer Begrifflichkeit eine Art Kulturkampf heraufbeschworen. Dabei wird das klassische Verständnis von Sexualität, Ehe und Familie in eine defensive Position gebracht, die der Gegenseite vorwirft, traditionelle Werte und Normen zu unterwandern und zu zerstören. Dass die Überlegungen zur Genderfrage am Ende weniger die Schwächung als vielmehr die Stärkung eines moralisch verantwortungsvollen Umgangs mit den Fragen nach Sexualität, gelebter Beziehung, Elternschaft und Familie bedingen können, wird hierbei zumeist nicht erwogen. Mit dem Genderbegriff, meine Damen und Herren, sind wir schon mittendrin in der unverzichtbaren terminologischen Arbeit. Der Begriff Gender stammt ursprünglich aus der Sozialphilosophie und bezeichnet das soziale Geschlecht eines Menschen, das sich vom biologischen Geschlecht Sexus unterscheiden lässt. Unterschiedliche Untersuchungen, beispielsweise in Philosophie, Soziologie und Psychologie, in der zweiten Hälfte des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts untermauerten die Erkenntnis, dass vieles, was wir als männlich oder weiblich bezeichnen, weniger Ausdruck eines biologischen Sachverhaltes ist, als vielmehr gesellschaftlich konstruiert. Die in diesem Zusammenhang vertretenen theoretischen Ansätze sind vielfältig. Eine in sich geschlossene und allgemein geteilte Theorie zur Genderfrage liegt bislang nicht vor und ich glaube, dass sie auch nicht möglich ist. Bei Gender handelt es sich also um einen heterogen gebrauchten Terminus, sodass es angemessener erscheint, besser von unterschiedlichen Gender-Theorien im Plural zu sprechen, als von einer in sich geschlossenen Gender-Theorie. Ohne dass wir jetzt auf die verschiedenen gendertheoretischen Ansätze eingehen können, lässt sich dennoch festhalten, dass eine redliche Reflexion des Phänomens Geschlecht nicht umhinkommt, unterschiedlichen Dimensionen Rechnung zu tragen. Die Fragen nach der geschlechtlichen Identität, also beispielsweise nach Mannsein und Frausein, werden hier nicht zuletzt anthropologisch-ethisch neu gestellt, was bei den Kritikerinnen und Kritikern der gendertheoretischen Ansätze zu heftigen Gegenreaktionen führte. So zum Beispiel auch auf Seiten des römisch-katholischen Lehramtes, das in diesem Zusammenhang wenig differenziert und der Sache nach unangemessen von Gender-Ideologie spricht. Die Gender-Diskurse ermöglichen eine eingehende Erörterung weiterer Phänomene geschlechtlicher Identität. Und zwar Phänomene geschlechtlicher Identität, die nicht neu sind, nunmehr aber gesellschaftlich sichtbar wurden und durch die Bereitstellung einer angemessenen Begrifflichkeit verbalisiert werden konnten. Paradigmatisch möchte ich auf die Transsexualität verweisen, die in eindrücklicher Weise zeigt, dass geburtliches und soziales Geschlecht nicht zwangsläufig übereinstimmen müssen. Auch wenn dies für einen Großteil der Bevölkerung zutrifft, kann hier nicht automatisch von einer Deckungsgleichheit ausgegangen werden. Während im Falle einer Kongruenz von geburtlichem und sozialem Geschlecht von Cis-Personen gesprochen wird, kennzeichnet Trans-Personen die Tatsache, dass sie sich einem anderen Geschlecht zugehörig fühlen als demjenigen, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Bei einem Transmann handelt es sich also um eine geburtsgeschlechtlich weibliche Person, die sich selbst als Mann identifiziert. Umgekehrt handelt es sich bei einer Transfrau um eine geburtsgeschlechtlich männliche Person, die sich selbst als Frau identifiziert. Die Unterscheidung von Cis- und Transgeschlechtlichkeit zeigt bereits, dass eine starre binäre Sichtweise, also eine Grau-Weiß-Sichtweise, die Menschen entweder als Männer oder Frauen klassifiziert, kritisch hinterfragt werden kann und ich würde auch sagen, kritisch hinterfragt werden muss. Indem gendertheoretische Ansätze dies tun, laden sie auch dazu ein, andere Binaritäten kritisch zu hinterfragen, die unser alltägliches Verständnis von Geschlecht und Beziehung prägen. Anders formuliert, gendertheoretische Ansätze brechen überkommene binäre Denkweisen auf. Gendertheoretische Ansätze brechen überkommene binäre Denkweisen auf. Und die Genderdiskurse haben deshalb auch eine Relevanz nicht nur für die Frage nach der Geschlechtlichkeit, sondern für viele andere Gebiete und andere Fragen in der Philosophie und auch in der Theologie. Denken Sie, wenn es darum geht, also diese Binaritäten aufzubrechen, nur an die stereotypischen Vorstellungen früherer Zeiten. Männer wurden hier zumeist als stark, als beschützend, dominant, aktiv, rational, kontrolliert, unabhängig dargestellt. Während Frauen nicht selten als schwach, beschützt, unterwürfig, passiv, irrational, emotional und abhängig gezeichnet wurden. Ich glaube, da sind wir heute schon ein ganz weites Stück von entfernt, aber Sie brauchen nur auf die Fernsehwerbung der 1980er Jahre zu schauen. Ja, da sah die Welt noch ganz anders aus. Der Begriff nicht-binär, englisch non-binary, kennzeichnet die ablehnende Haltung einer rigoristischen Dichotomie und dient Personen zur Selbstbezeichnung, die sich selbst nicht im Sinne einer Entweder-Oder-Entscheidung als Mann oder als Frau identifizieren. Meine Damen und Herren, allein diese kurze und keinesfalls erschöpfende Beschäftigung mit unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten zeigt die Dringlichkeit, mit der gendertheoretische Diskurse geführt werden müssen. Es handelt sich hier keinesfalls um eine entbehrliche philosophische Spekulation, sondern um eine der zumeist leidvollen Lebenswirklichkeit von Menschen Rechnung tragende und notwendige Erörterung, die dem Phänomen der Geschlechtsidentität in seiner Gesamtheit gerecht zu werden versucht. Nur am Rande möchte ich in diesem Zusammenhang auf die Dokumentation Trans, I Got Life von Doris Metz und Imogen Kimmel aus dem Jahr 2021 hinweisen. Das lief vor wenigen Tagen noch einmal auf Arte. Sie können es in der Arte-Mediathek auch anschauen. Und dieser Film vermittelt nun wirklich tiefgreifende Einblicke in die Thematik. Also wenn Sie selber nicht die Möglichkeit bisher hatten, mit einer Betroffenen oder einem Betroffenen zu sprechen und sich das direkt aus erster Hand erzählen zu lassen, was das bedeutet, dieser Film ist im höchsten Maße lehrreich und kann dort ganz tiefe Einblicke vermitteln. Von der Transsexualität abzugrenzen ist das Phänomen der Intersexualität, das ich hier der Vollständigkeit halber auch noch erwähnen möchte. Mit dem Begriff intersexuell bezeichnen sich Personen, die mit gemischtgeschlechtlichen Körpern geboren werden. Das heißt, sie haben angeborene Varianten körperlicher Geschlechtsmerkmale, die sich einer eindeutigen Zuordnung als nur männlich oder nur weiblich entziehen. Das kann zum Beispiel die Geschlechtsorgane, die äußeren und die inneren, die Hormonproduktion oder den Chromosomensatz, die Figur, die Haarverteilung oder die Muskelmasse betreffen. Menschen, die sich als intersexuell bezeichnen, weisen insgesamt eine breite Varianz körperlicher Geschlechtsmerkmale auf. Und wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die Frage nach der sexuellen Identität hiervon unberührt bleibt. Das heißt, sie können sich als cis, trans, nicht-binär oder inter identifizieren. Von der Frage der geschlechtlichen Identität zu unterscheiden, ist die Frage nach der geschlechtlichen respektive sexuellen Orientierung. Der Begriff sexuelle Orientierung verweist kurz gesagt auf das Geschlecht, das eine Person begehrt. Auch hier gilt, dass neben der zahlenmäßig in der Bevölkerung dominierenden heterosexuellen Ausrichtung Normvarianten sexueller Orientierung existieren, die sich beispielsweise auf das gleiche Geschlecht im Sinne der Homosexualität oder auf verschiedene Geschlechter, beispielsweise im Sinne der Bisexualität oder auf kein Geschlecht im Sinne der Asexualität beziehen. Auch hier gilt, dass das Phänomen einer Normvarianz sexueller Orientierung nicht neu ist. Aber im Zuge der Liberalisierung westlicher Gesellschaften sichtbar und verbalisierbar wurde. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke, den wir uns bei diesen Diskursen immer wieder vor Augen führen müssen. Es sind keine neuen Phänomene. Das ist nichts, was dem Zeitgeist geschuldet ist, sondern es sind Phänomene, die es schon immer gegeben hat, die aber jetzt sichtbar werden und jetzt verbalisierbar werden, weil man ein entsprechendes Vokabular hat, um sich dessen zu bedienen. Diese angesprochenen Begriffe zur Bezeichnung der sexuellen Identität und Orientierung lassen sich zusammenfassen in dem Akronym, Sie kennen das alles, nicht so ganz einfach, sich das zu merken, ich musste auch immer nachschauen, LGBTQIA+. Und gemeint sind hiermit die englischen Begriffe Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersexual und Asexual. Und der Buchstabe Q, meine Damen und Herren, den Sie dort in der Mitte sehen, der verweist auf den definitorisch nicht leicht zu fassenden Begriff Queer. Der Begriff Queer ist fast so schillernd oder vielleicht genauso schillernd wie der Begriff Gender. Es ist nicht leicht, das zu definieren. Er kann einerseits als Überbegriff für die übrigen Begriffe dienen, auf die das Akronym LGBTQIA+ rekurriert. Andererseits weist er über diese hinaus, weil er einen Gegensatz annimmt, Wenn wir holistisch auf die Normvarianten menschlicher Sexualität schauen, müssten wir eigentlich noch ein S ergänzen, ja, für straight. Ja, dann hätten wir tatsächlich einen holistischen Blick auf einige bedeutende Normvarianten, die es dort gibt. Hier wird darauf verwiesen, dass es Formen sexueller Identität und Orientierung gibt, die sich einerseits einer starren binären Identität von Mann und Frau entziehen und andererseits nicht einer heteronormativen Orientierung entsprechen. Gehen wir weiter zu den gesellschaftlichen Perspektiven. Wenn ich im Folgenden mit Ihnen einen Blick auf die gesellschaftlichen, kirchlichen und militärischen Perspektiven werfe, dann kann auch dies nur schlaglichtartig erfolgen. Zu jedem dieser Bereiche könnten wir ein ganzes Semester eine Vorlesungsreihe machen. Grundsätzlich festgehalten werden kann, dass die drei Sphären in einem wechselseitigen Bedingungsverhältnis stehen, das nicht immer frei von Spannungen ist. Dabei erweist sich heutzutage vor allem das Verhältnis von Gesellschaft und Kirche als ein in besonderer Weise herausforderndes. Während beispielsweise in der Bundeswehr die unterschiedlichen bundesdeutschen Gesetze, die im Verlauf der letzten 30 Jahre eine Gleich- und Selbstbestimmung vorantrieben, übernommen und umgesetzt wurden, tat und tut sich die katholische Kirche hiermit bis heute schwer. Es wäre ein spannendes Unterfangen, die Geschichte der bundesdeutschen Gesellschaft unter beziehungsethischem Gesichtspunkt in den Blick zu nehmen. Bereits bei einer oberflächlichen Betrachtung zeigt sich, dass wir es hier mit einer Entwicklung zu tun haben, die ohne die Erkenntnisgewinne auf soziologischem, psychologischem, philosophischem, anthropologischem und ethischem Gebiet hätte nicht stattfinden können. Für den Bereich der Philosophie und der Theologie spielen sicherlich feministische und in deren Folge gendertheoretische Denkansätze eine entscheidende Rolle bei der Initiierung und Ausgestaltung der gesellschaftlichen Umgestaltungsprozesse, wie wir sie insbesondere seit den späten 1960er Jahren erleben und die bis heute andauern. Erinnern möchte ich in diesem Zusammenhang an die tiefgreifenden Veränderungen, die Sie im Zuge der Frauenrechtsbewegung beobachten können. Ein patriarchalisch geprägtes Familienverständnis musste hier zunächst aufgebrochen werden, damit sich Raum für neue Formen familiären Zusammenlebens ergaben. Das Verhältnis der Eltern untereinander, aber auch die Eltern-Kind-Beziehung erfuhr in den letzten Jahrzehnten weitreichende Veränderungen. Sich verändernde gesellschaftliche Sichtweisen, die zumeist intensiv durch humanwissenschaftliche Diskurse flankiert wurden, fanden ihren Niederschlag in einer Reihe von Gesetzesänderungen, beispielsweise bezüglich des Familien-, Kindschaft- und Unterhaltsrechts im BGB. Keinesfalls war es so, dass dies ohne Widerspruch in bestimmten Teilen der Gesellschaft geblieben ist. In zum Teil heftigen Debatten wurde hierbei um Regelungen gerungen und ich denke, Sie haben alle Beispiele dafür vor Augen. Auch die bedeutsamen Veränderungen, die sich im Hinblick auf die Rechte der Homosexuellen ergeben haben, wären hier zu nennen. Der Weg, den man von einer Übernahme des Paragraphen, Paragraf 175 StGB, aus der Zeit des Nationalsozialismus bis hin zu seiner endgültigen Streichung im Jahr 1994 beschritten hat, stellt ein spannendes Stück deutscher Rechtsgeschichte dar. Ein Meilenstein der weiteren Entwicklung war sicherlich auch die 2017 erfolgte Rehabilitation der auf Grundlage des ehemaligen Paragraphen 175 StGB Verurteilten. Auch die schrittweise rechtliche Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften, die in der Öffnung der Ehe für alle im Jahr 2017 ihren Höhepunkt fand, ist hier in besonderer Weise zu würdigen. Nicht zuletzt aus medizinischer Sicht kommt dem 2020 verabschiedeten Gesetz zum Verbot von Konversionstherapien eine wichtige Bedeutung zu. Auf den Punkt werde ich später nochmal eingehen. Wenn wir auf die transsexuellen Rechte schauen, zeigt sich eine rechtsgeschichtliche Entwicklung, die den Kampf der betroffenen Personen um Anerkennung und Gleichstellung widerspiegelt. Tatsächlich gab es schon immer Menschen, deren sexuelle Identität im Widerspruch zu dem geburtlich zugeschriebenen Geschlecht stand. Ich hatte es bereits gesagt. In der Bundesrepublik wurde durch das im Jahr 1980 beschlossene Transsexuellengesetz erstmalig die Möglichkeit geschaffen, ein Leben entsprechend der eigenen Transidentität mit Änderung der Geburtsurkunde und des Personenstandes zu führen. Das Gesetz sah in seiner ursprünglichen Fassung vor, dass die betroffenen Personen sich entweder für eine Namensänderung, das ist die sogenannte kleine Lösung, oder für eine Personenstandsänderung, die sogenannte große Lösung, entscheiden konnten. Während eine Namensänderung durch zwei bei Gericht vorzulegende Gutachten, die die Transidentität bestätigten, erfolgen konnte, setzte die Änderung des Personenstandes eine erfolgte geschlechtsangleichende Operation inklusive Sterilisation voraus. Eine Elternschaft war für Transpersonen nicht möglich. Und wenn man allein medizinethisch auf diese Dinge schaut, das ist schon ja, wirklich kritisch anzuschauen, ja, was man damals hatte. Ja. Im Laufe der Zeit führten deshalb auch mehrere Urteile des Bundesverfassungsgerichtes dazu, dass Teile des transsexuellen Gesetzes als verfassungswidrig außer Kraft gesetzt wurden. So fiel zum Beispiel 2011 die Pflicht zur geschlechtsangleichenden Operation und Sterilisation. Und auch die Möglichkeit zu heiraten und Eltern zu werden wurde im weiteren Verlauf eingeräumt. Und mit dem Entwurf, und Sie haben das alle sicherlich in den Zeitungen verfolgen können, mit dem Entwurf zum Selbstbestimmungsgesetz, den das Bundeskabinett Ende August dieses Jahres beschlossen hat, liegt ein das Transsexuellengesetz ablösender Gesetzesentwurf vor, der eine deutlich vereinfachte Möglichkeit zur Änderung des Namens bzw. des Personenstandes vorsieht. Ich glaube, da werden wir in der Podiumsdiskussion später nochmal drauf kommen. Schauen wir auf die militärischen Perspektiven. Entsprechend der bundesdeutschen Gesetzgebung kam es auch in der Bundeswehr zu einschneidenden Veränderungen. Während beispielsweise in den 1990er Jahren Homosexualität eine Wehrdienstuntauglichkeit begründete, leisten heute auch schwule und lesbische Soldaten und Soldatinnen, Reservistinnen und Reservisten und zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Dienst. Sie sind, zumindest auf dem Papier, gleichberechtigte Kameradinnen und Kameraden, respektive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und Gleiches gilt für Personen mit Transidentität oder Interidentität. Dass die Umsetzung des Gleichheitsanspruches nicht nur in der Zivilgesellschaft, sondern auch in der Bundeswehr bis heute eine Herausforderung darstellt, zeigt sich im Dienstalltag der betroffenen Kameradinnen und Kameraden bzw. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sowohl die Notwendigkeit der eingangs bereits erwähnten Leitlinie zum Umgang mit transgeschlechtlichen Menschen oder der neu geschaffenen Anlaufstelle für Transgender-Fragen verdeutlichen dies. Zum Thema Diversity Management in der Bundeswehr, da gibt es ganz viel zu sagen und ich hoffe, dass wir hierzu noch einiges in der anschließenden Podiumsdiskussion erfahren werden. Hinweisen möchte ich auch auf die kürzlich herausgegebene allgemeine Regelung Umgang mit Sexualität und sexualisiertem Fehlverhalten im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung. Ich glaube, Sie haben alle die E-Mails und die Lonos bekommen mit diesem Dokument. Gehen wir einen Schritt weiter. Kirchliche Perspektiven. Aus kirchlicher Perspektive stellt der synodale Weg, der im Anschluss an das Bekanntwerden des Missbrauchsskandals und der MHG-Studie ins Leben gerufen wurde, eine einschneidende und wegweisende Zäsur dar. Die MHG-Studie, nur für diejenigen von Ihnen, die das nicht wissen, das war eine Studie, die Missbrauchsfälle in der Bundesrepublik Deutschland untersucht hat. Die Buchstaben MHG stehen einfach nur für die Orte, wo die Leute saßen, die das gemacht haben, nämlich Mannheim, Heidelberg und Gießen. Es handelt sich beim synodalen Weg um ein Gesprächsforum mit dem Ziel einer strukturierten Debatte innerhalb der römisch-katholischen Kirche in Deutschland. Im Zentrum standen vier Themenschwerpunkte und unter anderem auch die Frage nach einem Leben in gelingenden Beziehungen. Ausgehend von der Einsicht, dass die Sexualmoral der katholischen Kirche für die Mehrheit der Getauften keine Orientierung mehr bietet, nahm man sich basierend auf den modernen Erkenntnissen aus Theologie und Humanwissenschaften zentraler Fragen von Sexualität und Partnerschaft an. So zum Beispiel auch der gesellschaftlich höchst relevanten Fragen nach gleichgeschlechtlichen Partnerschaften oder Transsexualität. Dass diese Entwicklung keinesfalls ohne Widerspruch traditionell orientierter Kreise hingenommen werden würde, hat wohl die wenigsten überrascht. Der zentrale im Verlauf des synodalen Weges erarbeitete Grundtext Leben in gelingenden Beziehungen, Grundlinien einer erneuerten Sexualethik, auf den ich im Folgenden noch näher eingehen werde, fand zwar die Zustimmung einer überwältigenden Mehrheit der Synodalen, scheiterte letztendlich jedoch an der Sperrminorität der deutschen Bischöfe. Also innerhalb der Gruppe der Synodalen waren es insgesamt 82,8%, die für diesen Text gestimmt haben, wobei von den Bischöfen bei 3 Enthaltungen 33 positiv und 21 negativ votierten. Und die Tatsache, dass im Kreis der Bischöfe die erforderliche Mehrheit nicht zustande kam, führte eben dazu, dass der Text offiziell nicht angenommen wurde. Trotz dieses für viele enttäuschenden Ergebnisses kann festgehalten werden, und ich glaube, das ist etwas Wichtiges und ich glaube auch Mutmachendes, dass die während des synodalen Weges aufgeworfenen Fragen nicht mehr ignoriert werden können. Letzteres wäre nur um den Preis einer totalen Verkennung heutiger Lebenswirklichkeit möglich. Die Vorschläge für eine erneuerte Sexualethik, die von den Synodalen gemacht wurden, setzen Maßstäbe. Maßstäbe, mit denen sich jede weitere Beschäftigung mit der Thematik, sei sie befürwortend oder ablehnend, wissenschaftlich kritisch wird, beschäftigen müssen. Und es wird spannend sein zu sehen, inwiefern es gelingt, die beim synodalen Weg gemachten Reformvorschläge bei der aktuell in Rom stattfindenden Synode einzubringen. Sie haben das sicherlich in den Medien gesehen. Im Moment tagt in Rom die Synode. Und es wird dort wirklich spannend sein zu sehen, inwiefern diese Fragen dort eingebracht werden können und inwiefern diese Fragen dort eine Rolle spielen. Schauen wir einmal auf ein paar Aspekte aus dem synodalen Weg. Leben in gelingenden Beziehungen. Ohne dass wir jetzt dieses Dokument Leben in gelingenden Beziehungen Gänze anschauen können, möchte ich Sie dennoch auf einige zentrale und im höchsten Maß beachtenswerte Aussagen hinweisen. Es handelt sich insofern um ein bedeutsames Dokument, als hier der Versuch unternommen wird, einen Anschluss kirchlicher Sexualmoral an die Lebenswirklichkeit heutiger Menschen und die diese flankierenden humanwissenschaftlichen und ethischen Diskurse zu gewinnen. Dabei wird nichts weniger als eine grundlegende Neuausrichtung kirchlicher Positionen vorgeschlagen. Wie gesagt, es ist ein Vorschlag, etwas, das man hier zur Diskussion stellt, aber ein ganz bedeutender und wichtiger Vorschlag. In 10 sogenannten Grundlinien legt der Text konkrete Vorschläge zu einer Reform kirchlicher Sexualmoral vor. Dabei wird die Sexualität als Geschenk und Gestaltungsauftrag verstanden, die als sexuelle Identität in ihrer Vielfalt über die ganze Lebensspanne eines Menschen zu würdigen ist und die in ihrer Mehrdimensionalität sowohl als leibliche als auch als geistige Realität ernst zu nehmen ist. Sie erweist sich nicht nur durch die Zeugung von Nachkommenschaft in der christlichen Ehe als fruchtbar. Die Offenheit für neues Leben findet auch in der Annahme und Erziehung von Kindern, beispielsweise durch gleichgeschlechtliche Paare oder alleinstehende Personen, ihren Ausdruck. In diesem Zusammenhang kommt es auch zu einer Neubewertung der Homosexualität und der Frage, wie diese christlich verantwortungsvoll gelebt werden kann. Gelebte Sexualität, die sich der Würde des Menschen verpflichtet weiß, wird als lebensspendende Kraft verstanden, die durchaus auch eine spirituelle Dimension eignet. Dies gilt für zwischenmenschliche Beziehungen wie auch in der Beziehung des Menschen zu sich selbst. Zentrale Bedeutung wird natürlich der christlich gelebten sakramentalen Ehe als Lebensbund beigemessen. Christlich gelebte sakramentale Ehe als Lebensbund, ein ganz wichtiges Element in unserer Gesellschaft. Aber ihr zur Seite gestellt werden gleichgeschlechtliche Partnerschaften, die einen verbindlichen, das heißt auf Dauer angelegten Charakter haben. Darüber hinaus sind auch Partnerschaften, die beispielsweise nach dem Scheitern einer Ehe eingegangen werden, im Blickfeld der Synodalen, also die geschiedenen Wiederverheirateten. Wenn nur die Ehe einen sakramentalen Charakter haben kann, und das ist so, nur die Ehe kann einen sakramentalen Charakter haben, dürfen sich alle drei Formen unter den von der Kirche zugesprochenen Segen Gottes gestellt sehen. Das ist was ganz Wichtiges, glaube ich. Auch wenn nur die Ehe, die gültig geschlossene Ehe, einen sakramentalen Charakter hat, dürfen sich auch alle anderen Formen unter den Segen Gottes gestellt sehen. Die gewissenhafte Gestaltung der eigentlichen Sexualität hat eine Relevanz für ein Leben inmitten der Gemeinschaft der Glauben. Das merken wir in der katholischen Kirche in Deutschland gerade ganz stark, gerade wenn wir diese Fragen diskutieren. Und sie ist Ausdruck der Freiheit und findet ihre Realisation im Wagnis der Liebe. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Ein verantwortungsvoller Umgang mit gelebter Sexualität ist Ausdruck der Freiheit und findet ihre Realisation im Wagnis der Liebe. Meine Damen und Herren, diese 10 Grundlinien stellen aus Sicht der traditionellen katholischen Lehre eine ganz außerordentliche Weiterentwicklung dar. Die hiermit einhergehende Neubewertung menschlicher Sexualität lässt sich nicht zuletzt an den Aussagen zur geschlechtlichen Identität und Orientierung ausmachen, auf die ich abschließend noch näher eingehen möchte. Eine positive Würdigung der Vielfalt menschlicher Sexualität und ihrer beziehungsethischen Ausgestaltung kommt nicht umhin, beide Aspekte in den Blick zu nehmen, nämlich sexuelle Identität und sexuelle Orientierung. Sexualität wird hier als integraler Bestandteil der personalen Identität des Menschen und seiner Lebenswirklichkeit begriffen. Das heißt, sie bleibt stets rückgebunden an die Würde der betroffenen Person, von der es in der Grundlinie 1 heißt, ich habe Ihnen dieses Zitat mitgebracht, zur Würde gehört das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung. Sie zu unterstützen und in ihrer Bindung an das moralisch Gute zu stärken, gehört ebenso zum Grundauftrag der Kirche wie die Achtung der sexuellen Identität, unabhängig des Alters oder der jeweiligen sexuellen Orientierung. Dieser Gedanke wird in der Grundlinie 2 aufgegriffen und weiterentwickelt. Dort heißt es, jede personale Identität ist in Entwicklung. Auch die Sexualität entwickelt sich über die Lebensspanne hinweg. Unverzichtbares Gestaltungsprinzip von Sexualität ist die wechselseitige, liebende Achtung der Würde des Gegenübers wie der Würde der eigenen Person. Allein über diesen Satz könnten wir einen ganzen Nachmittag nachdenken. Was bedeutet das? Die wechselseitige, liebende Achtung der Würde des Gegenübers wie der Würde der eigenen Person. Eine solche Achtung gilt es auch, jeder Form geschlechtlicher Identität und sexueller Orientierung entgegenzubringen. Sowohl sexuellen Orientierung als auch geschlechtliche Identität sind das Ergebnis eines persönlichen Wachstumsprozesses. Zitat Ende. Der hier angesprochene Wachstumsprozess, meine Damen und Herren, wird als ein biopsychosozialer begriffen. Das heißt, dass Einflussfaktoren unterschiedlicher Provenienz sich als bedeutsam erweisen. Das heißt in den Texten vom Synodalen Weg dann weiter, Identitätsentwicklung ist kein rein innerer, automatisch ablaufender Prozess. Sie wird auch nicht nur von äußerlichen Faktoren beeinflusst, sondern kann von jeder Person auch bewusst gestaltet werden. Ich glaube, wir könnten sogar ergänzen, sie muss von jeder Person auch bewusst gestaltet werden. Das heißt dann weiter, freilich ist die Identität nicht beliebig formbar. Ihre Gestaltung vollzieht sich immer innerhalb jener physischen, biopsychischen sowie soziokulturellen Präfigurationen, innerhalb derer jede Person ihr Leben führen kann und führen muss. Hieraus resultiert für die Autoren des Papiers ein absolutes Diskriminierungsverbot. In der theoretischen Grundlegung zur Grundlinie 2 heißt es beispielsweise mit Blick auf die sexuelle Orientierung hierzu: Die Anerkennung der Gleichwertigkeit und Legitimität nicht-heterosexueller Orientierung, deren Praktiken und Beziehung sowie im Zusammenhang die Beseitigung von Diskriminierung, die auf sexuelle Orientierung basiert, ist dringend geboten. Und auch die Forderung nach medizinisch nicht indizierten Manipulationen beispielsweise, und hier, ich hatte da schon darauf hingewiesen, kommen wir zu den Konversionstherapien, diese medizinisch nicht indizierten Manipulationen wie die Konversionstherapien, die lassen sich in keiner Weise rechtfertigen. Dieser Punkt wird in der Grundlinie 5 aufgegriffen, wo es heißt, sogenannte Konversionsbehandlungen und ähnliche Angebote, die auf die Desintegration der personalen Identität in Bezug auf die geschlechtliche Identität oder die sexuelle Orientierung abzielen und somit die Gesundheit und den Glauben von homosexuellen sowie transgeschlechtlichen Menschen gefährden, sind strikt abzulehnen und zu unterbinden. Dieses Verbot der Konversionstherapien ist ein Beispiel, das in eindrucksvoller Weise die Nähe sexual- und beziehungsethischer Fragen zur Medizinethik zeigt. Erlauben Sie mir hier einen kurzen Ausflug in die Medizinethik, denn mit Blick auf die prinzipienbasierte Medizinethik lässt sich hier festhalten, diejenigen von Ihnen, die die Vorlesung bei mir an der Akademie gehört haben, erkennen das jetzt hoffentlich wieder. Mit Blick auf die prinzipienbasierte Medizinethik können wir sagen, dass es sich hierbei um eine schwerwiegende Verletzung des Autonomie-, des Nichtschadens-, des Wohltuns- und des Gerechtigkeitsprinzips handelt, und zwar aller vier Prinzipien. Bereits diese kurzen Ausführungen, meine Damen und Herren, lassen eine die Vielfalt menschlichen Lebens Rechnung tragende Haltung der Synodalen erkennen, ohne die eine Sexual- und Beziehungsethik im 21. Jahrhundert nicht mehr glaubwürdig konzipiert werden kann. Die hier angesprochenen Gesichtspunkte haben eine hohe Relevanz für alle, die sich heute darum bemühen, die unser Leben kennzeichnenden Beziehungen verantwortungsvoll zu gestalten. Dabei erweisen sie sich über weite Strecken für Gläubige wie Nichtgläubige als beachtenswert, wenn es darum geht, ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung zu leben. Das ist insofern ein höchst lesenswerter Text, ganz gleich, ob Sie gläubiger Christ, gläubige Christin sind oder nicht. Dieser Text, der enthält viele, viele Impulse, die für alle Glieder unserer Gesellschaft höchst beachtenswert sind. Ich komme zum Schluss. Ausgehend von der Frage nach der medizinethischen Relevanz beziehungsethischer Überlegungen haben wir zunächst einen Ausflug in die Terminologie gemacht. Wir haben eine terminologische Annäherung an die Thematik versucht und einige Schlüsselbegriffe angeschaut. Und basierend hierauf wurden die gesellschaftlichen, militärischen und kirchlichen Entwicklungen beleuchtet. Abschließend habe ich Ihnen wichtige Impulse des synodalen Weges zum Thema gelebter Sexualität und ihrer beziehungsethischen Ausgestaltung vorgestellt. Dabei wurde die Vielfalt menschlicher Sexualität und deren Ausdrucksformen deutlich. Eine verantwortbare Beziehungsethik, meine Damen und Herren, wird in jedem Fall dieser Vielfalt Rechnung zu tragen haben. Dies gilt für jeden und jede von uns, ganz gleich, welche Identität oder Orientierung uns in unserem persönlichen Leben zur selbstbestimmten Ausgestaltung aufgegeben ist. Im Sinne des zu Beginn meines Vortrages aufgezeigten Beziehungsgefüges ist dies eine individuelle, aber auch eine gemeinschaftlich zu stemmende Aufgabe. Sie findet ihre Konkretisierung in gesellschaftlichen, militärischen und kirchlichen Kontexten. Und meine Damen und Herren, wenn uns diese drei Bereiche auch in unterschiedlichem Maße herausfordern, am Ende gilt für einen jeden von ihnen, die Vielfalt wird uns freimachen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Erst nochmal gleich herzlichen Dank an Herrn Dr. Fischer für den Vortrag. Wir haben uns jetzt überlegt, hier erstmal kurz auf dem Podium zu diskutieren. Herr Fischer hat einige Fragen notiert und wir öffnen dann natürlich auch für Sie, fürs Publikum, die Fragerunde. Aber vielleicht zum Aufwärmen einfach ein paar Einstiegsfragen.
Tatsächlich dieses Stichwort Diversity Management, das ist ja doch auch ein Thema, auch in der Bundeswehr. Aber vielleicht zunächst einmal eine Frage an die Frau Oberstarzt. Diversity Management und die Bedeutung dieser Thematik. Wie würden Sie das beschreiben aus der Perspektive auch der Gleichstellungsbeauftragten? Ich hatte ja gesagt, wir haben Gleichstellungsbeauftragte, wir haben jetzt eine Transgender-Beauftragte, das zeigt die Vielfalt eigentlich auch im Dienstalltag der Bundeswehr. Wie stellt sich das aus Ihrer Perspektive dar?
Es ist eigentlich recht einfach. Wir haben, Sie haben es heute auch schon angesprochen, eine tolle Gesetzgebung, ein tolles Grundgesetz, das sagt, alle Menschen sind gleich und niemand darf benachteiligt werden. Und wenn wir unser Leben so gestalten und nach dem alten Grundsatz leben und sagen, jeder hat das Recht, da zu sein und seinen Weg zu gehen, niemand darf benachteiligt werden, dann zeigt das, dass es auch in Streitkräften ankommen muss. Ich bin so aufgewachsen, dass ich alle Optionen offen hatte und habe das versucht, auch inzwischen weiterzugeben. So ist es nicht schwierig für die jungen Frauen, Männer oder diversen Personen, die wir heute zum Glück auch haben dürfen, alles zu erreichen und zu verfolgen. Und leider ist Diversität tatsächlich noch nicht so akzeptiert in unserer Gesellschaft und auch in den Streitkräften, wie wir es uns wünschen müssten. Und wie es nach den vielen Jahren, die wir eigentlich so modern leben sollten, sein dürfte und sollte.
Ich glaube, Sie waren ja auch schon vor Ihrem Transitionsprozess bei der Bundeswehr. Und wie haben Sie das erlebt, als Angehörige der Bundeswehr diesen Prozess zu durchlaufen?
Ja, ich bin seit 1985 bei der Bundeswehr und da waren einfach noch andere Zeiten. Gesellschaftlich sowieso, Internet auch. Es gab einfach die Informationsplattform nicht, auch Fernsehen nicht so in der Art. Und ich bin halt etwas konservativ erzogen. Und dieses Gesamtbild hat dazu geführt, dass, sag ich mal, die Rolle, die mir anerzogen worden ist und die man von mir erwartet hat, einfach erfüllt habe. Auch im Dienst, natürlich klar im Dienst. Und das Ganze geht immer nur bis zu einem gewissen Teil, wo man halt versucht. Und deswegen finde ich dieses Thema mit, dass man sich öffnet, dass man frei wird. Genau dieser Punkt muss dann eigentlich kommen, weil man sucht die Freiheit, man sucht zu leben. Und als ich dann eben diesen Weg beschritten habe, war das ein harter Weg, weil einfach die Gesellschaft 2009 noch nicht so weit war. Aber letztendlich waren Vorgesetzte auch da, die gesagt haben, ja, ich habe davon gehört, aber dass mich das erwischt, ja, dass ich mich mal mit so einem Fall beschäftigen muss und dann wird dann gleich in dritter Person gesprochen, das macht es dann schon schwierig. Ja, und zum Glück sind wir weiter, auch dank so einem Forum hier, das finde ich toll, dass das Thema breit gestreut wird inzwischen und die Gesellschaft weiter ist und macht es einfacher. Also deswegen, mein Weg war mit Sicherheit sehr viel schwieriger als die es heute machen dürfen, müssen. Ja, ich sage jetzt mal, hoffentlich gehen die den Weg und dabei will ich ja helfen eben. Ja, und ich hoffe, dass die nicht diese Hindernisse haben, die ich hatte. Ja.
Vielleicht, wenn ich da anschließen darf. Sie sprechen also von einer Zeit 2009, ja, wo es tatsächlich, denke ich, auch noch überhaupt keine Strukturen gab. Ja. Ich stelle mir das vor wie ein Balanceakt auf einem Hochseil ohne Auffangnetz. Ja. Ja. Wie war das für Sie, also ganz persönlich, das Wissen, ich arbeite für einen Arbeitgeber, ja, wo es vielleicht viele Leute geben wird, die das nicht verstehen können, die es vielleicht auch nicht unterstützen, ja, wo man damals vielleicht auch noch nicht wusste, wo geht die Reise eigentlich hin an der Stelle. Wie war das für Sie? Also Sie gesagt haben, gab es Momente, wo Sie vielleicht auch gesagt haben, ich muss die Bundeswehr verlassen, oder glaubten Sie kontinuierlich daran, dass das auch vereinbar ist mit Ihrem Dienst in der Bundeswehr?
Das stand für mich nie zur Frage, weil ich aus Überzeugung Soldatin bin, damals Soldat, jetzt Soldatin. Es hat sich an meiner Überzeugung für den Beruf nichts geändert. Das ist ja das, ich habe mich als Mensch ja auch nicht verändert. Nur weil ich das Geschlecht geändert habe, sage ich mal, die körperlichen Merkmale verändert habe, und das passt natürlich, habe ich mich ja nicht verändert. Das ist der große Trugschluss, was viele andere Transgender auch glauben. In dem Moment, wo ich das Geschlecht ändere, ändere ich mich selber auch. Nein, so ist es ja nicht. Ich bleibe ein und derselbe Mensch. Und deswegen mein berufliches Selbstverständnis hat sich nicht geändert. Und ich bin froh, dass ich bei der Bundeswehr bin, dieses durchleben durfte und unterstützt habe, auch wenn es ein Kampf war, weil es gab damals diese Vorschriften, an denen ich damals mitgewirkt habe, gab es nicht. Und so war jeder Schritt, sei es mit Vorgesetzten, mit Untergebenen, mit irgendwelchen Verfahren, sei es eine E-Mail-Adresse ändern, sei es eine Uniform bekommen, sei es der medizinische Weg, war jeder Schritt ein Kampf. Aber ich habe alles erreicht, auch wenn ich gekämpft habe, jahrelang. Aber es war erfolgreich, und wenn ich mir anschaue, im zivilen Leben verlieren viele nach dem Outing ihren Job. Ja, weil halt nach wie vor es Arbeitnehmer oder Arbeitgeber gibt, die das nicht unterstützen, die dann auch durch Mobbing Leute dazu bekommen, zu kündigen, und eine Neuanstellung in einem Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist, zu bekommen, ist natürlich schwierig, weil viele Arbeitgeber Berührungsängste haben, Krankheit, ach keine Ahnung, alles Mögliche. Und ich kenne viele, die dann auch ihre Wohnung verloren haben. Also von dem her ist bei der Bundeswehr diesen Weg zu beschreiten, wie, sage ich mal, fast, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber so ähnlich wie auf dem Wattebausch getragen zu werden. Ja, man muss sich zwar selber drum kümmern, aber es wird einem geholfen. Und das ist toll. Da bin ich auch mega dankbar.
Da würde ich gleich anknüpfen. Also das große Glück, was wir haben als Gleichstellungsbeauftragte, ist in der Regel, sowas begleiten zu dürfen, die Menschen zu unterstützen und auch bei den Führungskräften so ein bisschen den Blick zu öffnen, dass es eben auch anderes gibt, dass wir inzwischen sehr vielfältig sind, dass wir die diversesten Persönlichkeiten in unseren Reihen haben und trotzdem diese Berufung, Soldatin oder Soldat zu sein, wird nicht abgelegt, nur durch eine Veränderung. Und das finde ich ganz toll, dass sie das auch gesagt hat schon.
Eine Frage, die mich natürlich jetzt als Mitglied der Sanitätsakademie der Bundeswehr in München umtreibt und beschäftigt, ist natürlich die Frage, welche Konsequenzen eigentlich aus all diesen Entwicklungen auch für unseren Ausbildungsbetrieb erwachsen können. Ich denke, also kann es jetzt aus der eigenen Erfahrung sehen, wir bemühen uns natürlich um eine gendergerechte Sprache, ja, aber auch das eine Frage an Sie beide. Wie stellen Sie sich das vor, also wenn Sie da mal Wünsche äußern dürfen, ja, wie ein Ausbildungsbetrieb aussehen könnte, der all diesen Aspekten in verantwortungsvoller Weise Rechnung trägt?
Also ich antworte auch mal wieder zuerst, aber bitte ergänz mich ruhig. Ich glaube, es muss sich gar nicht viel ändern. Es sollte einfach die gleiche, gleichberechtigte Teilhabe aller ermöglicht werden. Also das, was wir für die Frauen jetzt schon seit über 47 Jahren im Sanitätsdienst zumindest versuchen zu erreichen, das muss am Ende normal werden für alle. Egal welches Geschlecht, egal welche Konfession, das kann man ja noch viel, viel weiter spinnen, um auch in Richtung Diversität zu denken, ob das die Behinderten sind. Wir haben so viele unterschiedliche, vielfältige Menschen, die wir einfach teilhaben lassen müssen und gar nicht in irgendeiner Weise ausgrenzen. Und prinzipiell, wenn ich den Ausbildungsbetrieb anschaue, gibt es auch nichts, was da entgegensprechen würde. Vielleicht wird sich die eine oder andere Person immer etwas schwieriger tun in der ein oder anderen Aufgabe, die gestellt wird bei der Bewältigung. Aber das heißt ja nicht, dass sie nicht trotzdem das Ziel, den Ausbildungserfolg auch erreichen kann.
Also für mich gehört das eindeutig mit in die Ausbildung, in die Laufbahnausbildung. Spätestens da gehört das rein, egal welche Laufbahn, weil einfach im Rahmen der inneren Führung dort Vielfalt einfach mit Thema sein muss, egal in welcher Form. Und daher finde ich das sehr, 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 sehr wichtig, egal TSK-unabhängig, dass das mit aufgenommen wird, auf jeden Fall. Ja, und dann am besten irgendwie aus irgendeiner Art und Weise aus erster Hand und nicht eben aus Lehrbüchern oder aus dem Internet oder im Selbststudium, weil das Interpretationsspielraum zulässt, sondern eben, dass jemand eben dort nur kurz ein Statement abgibt, wie das tägliche Leben so aussieht und was man eben dann den jungen Führern und Führerinnen dort mitgeben kann, was sie denn zu tun oder zu lassen haben.
Ich danke jetzt erst noch mal ganz herzlich Herrn Dr. Fischer für seinen Vortrag und Frau Oberstarzt Schrödel und Frau Stabshauptmann Schalling, dass Sie hier auf dem Podium waren und sich der Diskussion gestellt haben. Ganz herzlichen Dank.
Sie hörten zur Debatte Dokumentierte Vielfalt hören, der Podcast der Katholischen Akademie in Bayern.